Aller Mensch. Ich sag, nach meiner Arbeit mache ich vielleicht auch mal andere Dinge. Und ich finde es sehr, sehr wichtig, dass wir uns nicht, wenn wir Menschen sehen, dass wir uns nicht darauf fixieren, wie sind sie angezogen, was haben sie an, sondern dass wir auf die Menschen gucken und gucken, was macht sie aus. Ja, so viel zum Thema Klamotte. Heute soll es aber nicht um Klamotten gehen. Ich habe jetzt erstmal eine Frage an die Kinder. Wer wohnt in einem Haus oder in einer Wohnung? Lebt jemand unter der Brücke? Nein, okay. Euer Haus, eure Wohnung, vielleicht euer Wohnzimmer, vielleicht sogar euer eigenes Zimmer. Hat sich das in der letzten Zeit ein wenig verändert? Ist irgendwas neu dazugekommen? Wie bitte? Ein Tannenbaum vielleicht im Wohnzimmer, ja? Ein Adventskranz ist dazu gekommen. Wie hat sich das noch verändert, ja? Bei euch wurde was umgestellt. Also es ist irgendwie etwas dazugekommen. Das heißt, irgendwie wurde irgendwas aus irgendeinem Grund dekoriert. Und wer ist schuld daran? Wer hat das gemacht? Die Eltern? Auch der Papa, ja? Der hat den Baum aufgestellt, ne? Ja. Bei euch nicht. Bei euch habt ihr das gemacht. Gut. Aber wenn ihr jetzt dekoriert, ne? Was darf auf gar keinen Fall fehlen? Der Baum. Ja. Der Christbaum. Hat jeder von euch einen Baum zu Hause stehen? Wer hat keinen Baum zu Hause stehen? Aber es gibt auch einige, die haben keinen Baum. Das heißt, der Baum muss nicht das Wichtigste sein, okay? Genau, Licht. Richtig, Lichterkette. Jeder von euch garantiert hat mindestens entweder eine Lichterkette oder eine Kerze bei sich im Haus stehen. Und wer nicht, dem würde ich auch eine spendieren. Und es ist mittlerweile so, dass mit dieser Lichter- und Belichter-Beleuchtung, es ist mittlerweile ein Wettbewerb. Es ist mittlerweile ein Wettbewerb. Und wenn man so durch die Gegend fährt oder auch vielleicht Bilder von Häusern sieht, dann erinnert das oft nicht mehr an besinnliche Weihnachtszeit, Adventszeit, sondern hat eher was von einem Flugzeuglandeplatz oder einer Vorstadtdisco. Der Ursprung, warum wir Licht in unsere Häuser tun, kommt aus dem 17. Jahrhundert. Im 17. Jahrhundert war es so, dass Christen oft in der dunklen Jahreszeit eine Kerze angezündet haben und sie in ein Fenster gestellt haben, irgendwo neben der Tür oder generell am Haus, so dass diese Kerze nach außen hin sichtbar ist. Und die Bedeutung war, du bist herzlich willkommen. Das heißt, wenn jemand in der Dunkelheit vorbeigezogen ist, war diese Kerze ein Symbol dafür, ein Zeichen für Gastfreiheit. Also dass der daran vorbeigeht, der da darf reinkommen, der da vorbeigeht, der sieht dieses Licht und orientiert sich daran und sieht, dass da etwas ist, wo er hingehen kann. Und auf dem Weg zur Arbeit fallen mir des Öfteren beleuchtete Häuser auf. Und ich bin diese Woche auch einen Weg gefahren. Manchmal fahre ich ein paar Schleichwege, damit es schneller geht. Und da ist mir ein Haus aufgefallen, das stand irgendwie ganz alleine so für sich und trotzdem war es beleuchtet. Und dann habe ich mir gedacht, wofür diese Beleuchtung an diesem Platz? Und als ich dieses Haus wirklich in der Dunkelheit gesehen habe, so als beleuchtetes Objekt, da musste ich an den Vers in der Bibel denken aus Matthäus 5, Vers 14a. Und da steht geschrieben, ihr seid das Licht der Welt. Und ich habe mich gefragt, was bedeutet dieser Vers für mich? Welche Auswirkung hat dieser Vers, dass ich Licht bin? Welche Auswirkung hat das in meinem Leben? Und dann habe ich mir diesen Abschnitt angeschaut in der Bibel. Den können wir jetzt auch zusammen lesen. Matthäus 5, Vers 13 bis 16. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Scheffel ist jetzt ein Begriff, den wir nicht so häufig nutzen, aber hier steht, es ist ein Tongefäß zum Abmessen von Getreide. Also etwas wie so ein kleiner Messbecher. Hier steht, ihr seid das Salz und ihr seid das Licht. Noch einmal die Frage, was bedeutet es für mich, dass ich Salz und dass ich Licht bin? Ich leuchte jetzt nicht und es gibt jetzt, also ich habe jetzt auch keine direkte Einwirkung auf euch, dass ihr sagt, der ist aber salzig. Zu kleinen Kindern sagt man, der ist aber süß, aber dass jemand zu mir gesagt hat, du bist aber salzig, das hatte ich jetzt noch nie. Was bedeutet das für mich? Welche Auswirkung hat dieser Text in meinem Leben? Und was meint Jesus generell damit? Und um das vielleicht zu verstehen, oder vielleicht um das Anfangen zu verstehen, ist es vielleicht wichtig, dass wir uns die bestimmten Eigenschaften von Salz und Licht einfach mal anschauen. Licht und Salz haben ganz bestimmte Eigenschaften. Diese Eigenschaften, das ist ein Zweck, wofür sie da sind. Und ich hatte überlegt, dass wir uns diese Eigenschaften vielleicht ganz einfach bildlich vorstellen, um es dann darauf abzubilden, was es für uns als Christ bedeuten könnte. Was sind die Eigenschaften von Salz? Salz ist ein Gewürz. Genau. Salz ist ein Gewürz. Gewürz verstärkt den Geschmack einer Speise oder bringt den Geschmack erst hinein. Wer von euch kennt Mozzarella-Käse? Wonach schmeckt Mozzarella? Nach nichts. Okay, vielleicht kennt ihr die Situation. Ihr geht im Winter in den Supermarkt, kauft euch eine schöne rote Tomate, sonnengereift natürlich, und legt ihr dann bei euch aufs Brot, tut noch eine Mozzarella dabei und beißt hinein. Es schmeckt nach nichts. Es ist nur vielleicht ein bisschen cremiger und ein bisschen nass, also nicht ganz so trocken. Aber es schmeckt nach nichts. Es ist geschmacklos. Und was tut ihr dann? Pfeffer drauf. Meistens auch noch Salz. Also es ist so, dass Salz verstärkt den Geschmack oder bringt erst Geschmack in die Speise hinein. Und wie können wir das jetzt auf uns als Kinder Gottes beziehen? Ohne die Kinder Gottes, ohne Leute, die Gott lieben und die Gott nachfolgen, wäre diese Welt für Gott genauso fade wie ein Essen ohne Salz. Echte Nachfolger auf dieser Erde sind diejenigen, die Geschmack und Wohlgeruch in diese Welt hineinbringen. Und Paulus sagt in 2. Korinther 2, Vers 15, auf sich und seine Mitarbeiter bezogen, denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch des Christus unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. Das heißt, wir als Kinder Gottes sind das Salz in der Suppe oder das Salz hier auf dieser Erde. Und wir sind diejenigen, die ja vor Gott angenehm sind, die ihm ein Wohlgeruch sind. Die, die nicht auf Gott hören, die sind für Gott kein Wohlgeruch. Eine zweite Eigenschaft von Salz. Wer von euch hat schon mal spät abends eine Pizza bestellt und die auch aufgegessen vor dem Schlafen? Ganz ehrlich, es gibt so einige. Was ist dann nachts mit euch passiert? Gar nichts? Ihr seid wahrscheinlich noch nicht in dem Alter. Genau, man möchte trinken. oder wenn man einen Döner gegessen hat oder wenn man vielleicht eine ganze Tüte Chips aufgegessen hat, schön salzige Kartoffelchips, und danach hat man etwas, und zwar Durst. Salz macht nämlich durstig. Und das nicht zu knapp. Wenn man sehr viel Salz am Tag gegessen hat, ist zumindest bei mir so, da werde ich nachts durchaus mal wach und habe einfach nur Durst. Und wer durstig ist, der möchte etwas trinken. Wie können wir diese Eigenschaft von Salz auf uns beziehen? Wir, die Kinder Gottes, sollten durch unser Wirken und durch unser Leben die Menschen um uns herum durstig machen. Durstig nach dem lebendigen Wasser. Die Menschen, die sehen unser Leben, die sehen, was ich sage oder auch was ich nicht sage. Die sehen, was ich tue oder manchmal auch nicht tue. Die sehen, wie ich handle oder wie ich manchmal auch nicht handle. Und all das soll in ihnen einen Durst bewirken, den nur einer stillen kann, und das ist Gott. Diesen Durst, den kann man nur stillen, wenn man Gott begegnet. Dieser Durst, der bringt einen dazu, zu Gott zu kommen. Durst nach einem sinnvollen Leben, nach einem Leben mit Inhalt. Und ein Leben, das sinnvoll gelebt ist, ein Leben, das Inhalt hat, kann nur eines sein, das Gott verherrlicht. Und unsere Aufgabe ist es, Menschen dazu zu bringen, dass sie Gott verherrlichen. Das haben wir in 2. Korinther 2, Vers 15. Moment, das ist falsch. Matthäus 5, Vers 16. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und eurem Vater im Himmel preisen. Das heißt, wenn die Menschen uns sehen, wenn die Menschen unser Wirken, unser Handeln, unser Tun auf dieser Erde sehen, soll es dazu führen, dass sie den Vater im Himmel preisen. Und du kannst nur den Vater im Himmel preisen und echt loben und anbeten, wenn du sein Kind bist. Die dritte Eigenschaft, Salz reinigt die Wunde. Ist jemand von euch schon mal in einen Meer reingegangen mit einer offenen Wunde? Es tut sehr weh. Ja, wenn es Salzwasser ist, genau. Das tut ganz schön weh. Aber die Wunde heilt schneller, weil das Salz im Meerwasser diese Wunde reinigt. Die Wunde, die die Menschen um uns herum haben, ist Sünde, ist getrennt sein von Gott. Und wenn wir mit Sünde in Berührung kommen, sollten wir auch einen reinigenden Effekt ausüben. Das heißt, wenn du und ich mit Menschen in Kontakt kommen, die Gott noch nicht kennen, die getrennt von ihm sind, sollten wir reinigend auf sie wirken. Das heißt, dass wir dann manchmal etwas tun oder sagen müssen, was für die Betroffenen vielleicht manchmal schmerzhaft ist. Aber nur so ist es möglich, dass sie durch Jesus Christus geheilt werden. Es fällt uns definitiv nicht immer leicht, Salz in einer Landschaft voller Wunden zu sein, unterwegs zu sein als Salz, das auch mal weh tut. Und es kann auch bedeuten, dass diese Wunde den Kontakt zu dem Salzwasser nicht mehr sucht oder meidet, weil es für diese Wunde schmerzhaft ist. Manchmal müssen wir etwas deutlich sagen und fallen dadurch unangenehm auf. Aber wenn wir Christen nicht bereit sind, etwas gegen die Sünde, und ich meine nicht gegen den Sünder, sondern gegen die Sünde etwas zu unternehmen, wer soll es dann tun? Salz macht auch haltbar. Kennt ihr gesalzene Gurken oder vieles anderes, was noch gesalzen ist? Gesalzene Lebensmittel sind länger haltbar, weil das Salz die Bakterien tötet und diese Lebensmittel somit vor diesen Bakterien schützt. Diese Lebensmittel werden nicht mehr durch die Bakterien angegriffen und diese Bakterien können diese Lebensmittel nicht mehr zersetzen. Die Kinder Gottes halten den endgültigen Verfall dieser Welt auf. Wenn Gott seine Kinder von dieser Erde ruft, wird die Welt ihrem Verfall vollständig hingegeben. Und ohne Christen, ohne die Wirkung des Heiligen Geistes, wäre diese Welt sicherlich schon längst zerfallen. Wenn wir diese Eigenschaften einfach mal zusammenfassen, dann können wir sagen, Salz zeigt Wirkung, wo immer es auch auftritt. Das heißt, immer wenn wir Salz anwenden oder verwenden, zeigt dieses Salz Wirkung. Das haben wir ja auch gelesen. Ihr seid das Salz der Erde, wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt nichts mehr. Also Salz zeigt immer dann Wirkung, wenn es salzt. Aber was ist, wenn es nicht mehr salzt? Wie ist es mit dir? Welche Wirkung erzeugt dein Salz in seiner Umwelt? Welche Wirkung erzeugt dein Auftreten und dein Handeln? Und Jesus sagt hier, das ist interessant, hier steht nicht, ihr könntet das Salz der Erde sein. Er sagt zu seinen Kindern, ihr seid das Salz der Erde, das ist Fakt. Du und ich, wir sind Salz der Erde. Lasst uns Markus 9, Vers 42 bis 48 lesen. Wer aber einem der Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde. Und wenn deine Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab. Es ist besser für dich, dass du als Krüppel in das Leben eingehst, als dass du beide Hände hast und in die Hölle fährst, in das unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Und wenn dein Fuß für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue ihn ab. Es ist besser für dich, dass du lahm in das Leben eingehst, als dass du beide Füße hast und in die Hölle geworfen wirst, in das unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Und wenn dein Auge für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Reich Gottes eingehst, als dass du zwei Augen hast und in das höllische Feuer geworfen wirst, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Was sagt dieser Text aus? Sollen wir jetzt anfangen, uns selber zu verstümmeln? Ich frage mich, warum ich dann hier noch stehen kann und ihr auch noch kommen konntet. Es soll hier nicht darum gehen, aber wie passt der Text dazu? Wir haben hier gelesen, von der Hand, wenn sie einen Anstoß gibt, dann soll man die abhauen. Von dem Fuß, wenn dieser Fuß zur Sünde verleitet, soll man ihn auch abhauen. Und von dem Auge, wenn das Auge zur Sünde verleitet, soll man es rausreißen. Ich will jetzt nicht fragen, wer mich gerade nicht sieht. Diese drei Sachen haben allerdings eine Bedeutung. Die Hand steht für unsere Taten, für das, was ich tue. Der Fuß, der steht für unseren Wandel, so wie ich hier auf dieser Erde wandle. Und das Auge steht für Dinge, die ich begehre. Das heißt, wenn die Taten oder wenn das, was ich tue, wenn mein Handel oder wenn ich die Dinge, die ich begehre, wenn diese Sachen mich zur Sünde verleiten, dann soll ich radikal gegen sie einschreiten. Hier sind alles mögliche Gefahrenpunkte, wo wir gegen unsere Wünsche und gegen unser Verlangen kämpfen müssen. Diese drei Bereiche, Hände, Füße und Augen oder Handeln, Taten und das, was ich begehre, das sind alles Falltüren für die Sünde. Und diese Falltüren muss ich schließen, die muss ich verbarrikadieren, dass dadurch nichts hineinkommt. Und warum das Ganze? Warum muss ich es tun? Damit unser Salz salzt. Das können wir in den Versen weiterlesen, Vers 49 und 50. Denn jeder muss mit Feuer gesalzen werden, wie jedes Opfer mit Salz gesalzen wird. Das Salz ist etwas Gutes, wenn aber das Salz salzlos wird, womit wollt ihr es würzen? Habt Salz in euch und haltet Frieden untereinander. Ich fand das auch sehr interessant, wie in Vers 49 steht, wie jedes Opfer mit Salz gesalzen wird. Wusstet ihr, dass im Alten Testament die Opfer gesalzen werden mussten? In Hesekiel 43, Vers 24 steht, und du sollst sie vor dem Herrn darbringen, und die Priester sollen Salz darauf streuen und sie dem Herrn als Brandopfer darbringen. Oder 3. Mose 2, Vers 13, alle deine Speisopfergaben sollst du mit Salz würzen und darfst das Salz des Bundes deines Gottes nicht fehlen lassen in deinem Speisopfer, sondern zu all deinen Opfergaben sollst du Salz darbringen. Im alten Bund musste das Opfer gesalzen werden, damit es von Gott angenommen wird. Und wenn du hingegangen bist, wir haben heute so viel gehört von der Brücke, von der Möglichkeit, die Gott uns gibt, dass wir zu ihm kommen können, dass wir seine Kinder werden können. Und wenn du hingehst und dich für ihn entscheidest, dann möchtest du ihm dienen. Und allein aus Dankbarkeit für das, was Jesus für uns im Kreuz getan hat, das wird mir jeder bestätigen, der Jesus angenommen hat, möchten wir Gott uns als Opfer darbringen, weil er seinen Sohn für uns hingegeben hat. In Römer 12, Vers 1 steht, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Gottesdienst ist nicht, wenn du hier hinkommst, vielleicht mit schönen Kleidern, sondern Gottesdienst ist, wenn du dich Gott hingibst. Und wichtig ist, dass wir in unserem Gottesdienst, in unserer Hingabe, Markus 9, Vers 49 beachten. Denn jeder muss mit Feuer gesalzen werden, wie jedes Opfer mit Salz gesalzen wird. Das heißt, wenn du ein Opfer sein möchtest für Gott, ein Gott wohlgefälliges Opfer, dann musst du auch gesalzen sein, und zwar mit Feuer gesalzen. Ein Opfer erfüllt nur seinen Zweck, wenn du dich von Gott mit Feuer salzen lässt. Und mit Feuer salzen bedeutet Reinigung und Heiligung, manchmal vielleicht auch Züchtigung und Zurechtweisung. Warum das Ganze? Weil nur gereinigtes Salz seine Wirkung vollständig entfaltet. Kann Salz eigentlich fade, kraftlos oder unsalzig werden? Vielleicht die Chemiker unter uns, kann Salz kraftlos werden? Salz an sich kann nicht kraftlos werden. Salz ist Natriumchlorid und es ist eine feste chemische Verbindung, die in der Natur nicht zerfällt. Deswegen kann Salz auch nicht fade werden. Und die Bewohner in Palästina waren es damals gewohnt, Salz durch Verdunstung des Wassers vom Toten Meer zu gewinnen. Das heißt, die haben das Wasser aus dem Toten Meer abgeschöpft. Und weil ein sehr hoher Salzgehalt ist, haben sie dadurch Salz gewonnen. Aber dieses Salz enthielt neben reinem Kochsalz eine große Menge an Verunreinigungen, wie zum Beispiel Kalk, Magnesium oder Pflanzenreste. Kam dann Feuchtigkeit in dieses gewonnene Salz, wurde das Kochsalz ausgeschwemmt und es blieben vorwiegend die anderen Bestandteile übrig. Solch ein, in Klammern Salz, war zur Bearbeitung von Speisen völlig unbrauchbar. Es wurde auf Wege und flache Hausdächer gestreut zur Befestigung des Bodens. So zertraten die Menschen buchstäblich das wertlos gewordene Salz. Dein Salz wirkt nicht mehr, nur dann, wenn es verunreinigt ist. Verunreinigungen schränken unsere Wirkung als Christ hier auf dieser Erde ein. Und daher werden wir beauftragt oder auch aufgefordert, diese Verunreinigungen in unserem Leben zu beseitigen. Nochmal Matthäus 5, 13 bis 16. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wir sind nicht nur Salz, wir sind auch noch Licht. Welche Eigenschaften hat Licht? Zu einem gibt Licht Orientierung. Wenn wir etwas suchen oder auf der Suche sind, wenn wir irgendwo unterwegs sind, dann gibt uns dieses Licht Orientierung. Wenn der Weg hell erleuchtet ist, dann wissen wir, wo es lang geht. Und wir sollten unseren Mitmenschen als Kinder Gottes den Weg leuchten, der zu Jesus Christus führt, weil wir diesen Weg kennen. Und wenn wir diesen Weg kennen und nicht leuchten für die Menschen um uns herum, dann erfüllen wir nicht den Zweck, den wir als Licht haben. Zweite Eigenschaft: Licht zeigt, wo Gefahren und Hindernisse sind. Gerade bei mir im Bau installieren wir die Elektrik und ich weiß ganz genau, wo der Unterverteiler ist, also dieser Sicherungskasten. Aber ich weiß auch ganz genau, dass wenn irgendwann ein Stromausfall ist oder eine Sicherung, die Hauptsicherung rausfliegt, es ist Nacht, es ist dunkel und ich weiß ganz genau, wo dieser Kasten ist. Aber trotzdem können Gegenstände auf dem Weg liegen und diese Gegenstände wirken quasi als Gefahr, dass ich stolpern könnte. Das heißt, ich weiß, wo mein Ziel ist, ich weiß, wo ich hingehe, aber unterwegs kann es sein, dass Dinge da liegen, ja, die gefährlich sind. Wenn ich allerdings Licht habe, sind diese Dinge kein Problem. Ich sehe die Gefahr und dieses Licht zeigt mir ganz klar, wo die Gefahren sind. Die Menschen um uns herum, die sehen diese Gefahr nicht. Die Gefahr, die Gefahr, auf die sie zusteuern, das ist die ewige Trennung von Gott, die Verdammung in der Hölle auf ewig. Und die Menschheit rast mit großer Geschwindigkeit darauf zu. Und du, der du Licht hast, du weißt, welche Gefahr diese Menschen ausgesetzt sind. Aber weisen wir andere Menschen auf die drohende Gefahr hin? Ich jetzt nur diese zwei Eigenschaften nehme und es auch hier zusammenfasse, dann können wir sagen, Licht zeigt Wirkung, wo immer es auch auftritt. Lässt du dein Licht leuchten? Oder bist du vielleicht jemand, der ganz bewusst versucht, sein Licht zu verstecken? Und wenn es der Scheffel ist oder dieser Messbecher oder irgendwas anderes, wo du dich verstecken kannst als Christ, wo du nicht zeigen musst, dass du Licht bist, damit die Menschen nicht sehen, dass du sein Kind bist, um vielleicht unangenehme Situationen aus dem Weg zu gehen. Vielleicht versteckst du es ganz bewusst. Oder es ist vielleicht bei dir so, dass dein Licht zugedeckt ist, dass in deinem Leben so viel anderes ist, was dieses Licht so dermaßen zugedeckt hat. Du hast es nicht bewusst getan, aber dieses Ganze drumherum deckt dein Leben so zu, dass andere es gar nicht mehr sehen können, selbst wenn du es wolltest. Wenn es diese Situation ist, dann ist die Frage, was ist die Konsequenz aus dieser Situation? Das lesen wir in Vers 16. In Vers 16, Matthäus 5, Vers 16, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten. Und jetzt kommt der Grund, warum das so sein soll, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das heißt, das, was wir durch unser Licht bewirken, diese guten Werke, die sollen nicht versteckt sein, die sollen gesehen werden, aber die sollen dazu führen, dass Gott im Himmel gepriesen wird. Und wenn dein Licht vielleicht nur noch so ganz leicht flackert, wenn du dein Licht vielleicht bewusst versteckst oder wenn dein Licht so zugemüllt ist, dass man es nicht mehr sieht, hat es die Konsequenz, dass die Leute, die Menschen um uns herum, dieses Licht nicht mehr sehen und folglich Gott in unseren Werken nicht mehr sehen und folglich den Vater im Himmel nicht mehr preisen. Das heißt, du als Kind Gottes bist mitverantwortlich, dass der Lob für unseren großen Gott und Vater größer wird. Und jeder, der Jesus nachfolgt, der ist das Licht und hat das Licht. In Johannes 8, Vers 12 steht: Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Wenn du Jesus nachfolgst, hast du das Licht des Lebens. Jesus gibt dir das Licht wie die Sonne. Du strahlst es ab wie der Mond. Du bist Salz und Licht. Aber die Frage ist, welche Wirkung bringst du hervor? Was bewirkt dein Salz? Welchen Salzgehalt hat dein Leben? Was bewirkt dein Licht? Wie hell leuchtet dein Licht? Oder versteckst du es irgendwo unter einem Scheffel? Denke darüber nach, wenn du vielleicht in der kommenden Woche einen Salzstreuer benutzt oder Tomate Mozzarella mit Salz und Pfeffer isst. Denke darüber nach, über deinen Salzgehalt. Und wenn du an diesen hell erleuchteten und wundervoll dekorierten Häusern vorbeifährst, stell dir die Frage, ob dein Licht gesehen wird und ob dein Licht der Grund ist, warum andere Gott, den Vater im Himmel, preisen. Amen.